Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Chats im Luftraum, Drohnen über Flughäfen, hybride Attacken, ob im echten Leben oder online. Russland setzt aktuell viel daran, Europa in Angst zu versetzen. Und immer wieder stößt diese Einschüchterung auch auf fruchtbaren Boden. Wie wir aus diesem lähmenden Zustand wieder herauskommen und warum es wohl keine einfachen Antworten auf diese Bedrohungen gibt, darüber sprechen wir heute. Frau Franke, Sie sind Expertin für Verteidigungspolitik und die Expertin für Drohnen im deutschsprachigen Raum. Immer wieder scheint es, werden Flughäfen in Europa wegen Drohnen lahmgelegt. Die Vermutung zumindest liegt nahe, dass hier der Kreml in der einen oder anderen Form dahinter stecken könnte. Ist denn inzwischen klar, wer tatsächlich verantwortlich ist?
Also wirklich klar ist es ehrlich gesagt nicht. Und das ist auch das Problem an der Sache, weil wir eben diese Drohnen nicht vom Himmel geholt bekommen und sie analysieren können. Was wir wissen, ist, dass in den letzten Monaten, zum gewissen gerade Jahre, die Zahl von Drohnensichtungen über deutschem und europäischem Territorium sehr stark hochgegangen sind. Und vor allen Dingen, was eben zugenommen hat, sind die Sichtungen von größeren Drohnen, die lange in der Luft bleiben, vielleicht auch mehrere, die über kritische Infrastruktur kreisen, und all das zusammen verdichtet sich das zu einem Bild, dass wir sagen, naja, das ist wahrscheinlich eben nicht der Hobbypilot, der das fliegt, sondern ein kompetenter Akteur, so haben es, glaube ich, die dänischen Behörden genannt, und potenziell ein staatlicher Akteur, und deswegen denkt man an Russland. Aber die Problematik ist, dass wir so genau es tatsächlich nicht wissen, weil diese Drohnen kommen, gesichtet werden, fliegen und wieder wegfliegen.
Frau Wanke, wenn ich auf meiner Kreditkarte rund 200-300 Euro habe, kann ich in das nächste Elektronikgeschäft nebenan gehen und mir so eine kleine Drohne kaufen. Sie sprechen jetzt von größeren Geräten. Das sind also keine Dinger, die ich mir einfach so bei Mediamarkt und Co. zulegen kann.
Jein. Also wir haben tatsächlich, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, 100 plus Sichtungen von Drohnen allein an und um Flughäfen. Und viele davon sind, gehen wir davon aus, in der Tat genau diese kleinen Quadcopter-Drohnen, die man eben einfach kaufen kann. Wir haben jetzt mehrfach Sichtungen gehabt von Systemen, die größer, fähiger schienen, wo man eben denkt, das ist wahrscheinlich kein Hobbypilot. Das Problem ist allerdings, es ist auch nicht auszuschließen, insofern als dass auch Hobbypiloten sich natürlich größere und fähigere und andere Systeme holen können. Und vor dem Hintergrund, können wir so ganz genau noch nicht sagen. Insofern, wir wissen es nicht richtig.
Frau Franke, sollte Russland jetzt tatsächlich dahinter stecken? Welches Ziel, Ihrer Einschätzung nach, würde das Regime damit verfolgen, auf zivilen Flughäfen, wie es ja jetzt gerade immer wieder passiert, Chaos anzurichten?
Also ich denke, diese Überflüge über kritische Infrastruktur haben eigentlich zwei Hauptziele. Das eine ist Informationsgewinn. Zum einen von wegen, was man tatsächlich am Boden sehen kann. Das ist jetzt vielleicht bei Flughäfen weniger interessant als bei Häfen, LNG-Terminals oder anderen Dingen. Vor allen Dingen aber Informationsgewinnung im Sinne von, wie reagieren die zuständigen Behörden? Wird die Drohne überhaupt gesehen? Wenn ja, wird sie abgefangen? Wenn ja, wie? Also diese Art der Informationssammlung ist, glaube ich, sehr relevant. Es könnte natürlich auch sowas sein Richtung Signals Intelligence, also dass da quasi auch Daten gesammelt werden, wie, weiß ich nicht, welche Wi-Fi-Netze gibt es da oder welche Handys sind da eingeloggt. Also all sowas kann man natürlich mit dem richtigen Equipment auf einer Drohne auch machen. Aber gerade bei den Flughäfen spezifisch, glaube ich, geht es vor allen Dingen darum, Unsicherheit zu kreieren. Also da wird der Flugbetrieb unterbrochen, das hat eine Auswirkung auf viele tausend Leute, das ist dann auch in den Medien. Das kreiert ein Gefühl der Unsicherheit, insbesondere eben, weil wir auch so wenig wissen und die Drohnen dann auch nicht abfangen können. Und das ist Teil, man könnte das so psychologische Kriegsführung nennen, das ist auf jeden Fall Teil der hybriden Kriegsführung, dass man in der Bevölkerung ein Gefühl der Unsicherheit kreiert und auch so ein bisschen ein Hinterfragen der eigenen Sicherheitsbehörden, weil wir auch so gar nicht in der Lage scheinen, dem Ganzen Herr zu werden.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Wie anfällig ist denn tatsächlich unsere Gesellschaft, wenn das gemütliche Leben am Flughafen, man ist vielleicht am Weg in den Urlaub, wenn man nicht beruflich unterwegs ist, auch wenn man beruflich ist, hat man vielleicht einen Zeitdruck, und dann wird
irgendwie alles für 24 Stunden unterbrochen, weil Drohnen gesichtet werden. Man ist vielleicht verärgert, weil man findet, dass die Behörden zu wenig dagegen unternehmen. Wie anfällig sind wir da?
Ja, ich denke, wir sind als Gesellschaft da insofern anfällig, als dass wir kommen ja jetzt aus Jahren und Jahrzehnten des tatsächlichen Friedens. Und jetzt, und das hat ja auch in den letzten Tagen mehrere Politiker so auch gesagt, ich glaube Friedrich Merz und andere, sind wir in einer Situation, in der wir nicht mehr so richtig im Frieden sind. Zwar auch nicht im Krieg, das ist klar, aber wir sind eben doch, wir werden angegriffen und es ist eine neue geopolitische Lage. Und das zu verstehen und auch irgendwie so zu verinnerlichen, ist ein Prozess, der Zeit braucht, der auch unangenehm ist. Das ist natürlich nichts, das findet niemand irgendwie gut. Das wird aber nötig sein, auch für eine gewisse Resilienz, auch für eine gewisse Art und Weise, dass die Bevölkerung da auch mit umgehen kann. Und ich glaube, in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Und insofern, ja, ich glaube, aktuell lassen wir uns noch von vielem schnell verunsichern und sind da zum gewissen Grade auch so ein bisschen gefundenes Fressen. Beziehungsweise, also wenn ich jetzt auch an Desinformationskampagnen und sowas denke, was ja auch Teil der hybriden Kriegsführung ist, auch da haben wir teilweise, glaube ich, noch nicht so die richtigen Reflexe und hinterfragen Dinge. Da muss es einen Lernprozess zum gewissen Grade in der Bevölkerung geben. Und klar, als offene, als demokratische Gesellschaften, als pluralistische Gesellschaften sind wir für solche Art der Angriffe, glaube ich, relativ anfällig. Und das ist jetzt auch ein Lernprozess, der bei uns stattfinden muss, wie wir damit besser umgehen.
Also wir sollen uns tatsächlich, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, ist das durchaus auch das Ziel, dass wir uns mehr oder weniger unter Anführungszeichen fürchten sollen oder unangenehm fühlen, wenn wir in ein Flugzeug steigen?
Ich denke, das ist die Idee. Ja, wir sollen uns unsicher fühlen. Wir sollen da auch so ein bisschen eben in Panik geraten. Insofern ist natürlich jetzt auch die aktuelle Aufmerksamkeit so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Denn auf der einen Seite finde ich das jetzt natürlich gut, dass wir endlich mal darüber reden und uns diese Gefahren bewusst machen. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt irgendwie, ja, jetzt ist natürlich der Moment, wo jede Hobby-Drohnensichtung irgendwo eine Schlagzeile bekommt. Und das trägt dann natürlich dazu bei. Also, wie gesagt, wir müssen da lernen, mit umzugehen. Und auf der einen Seite ist es, wenn man so will, eine Mindset-Frage. Auf der anderen, aber und das ist das Relevantere, wo wir jetzt quasi direkt reingehen können, ist es eben auch eine Fähigkeitsfrage. Weil die Art und Weise, wie wir es quasi schaffen können, dass uns diese Dinge nicht tangieren, ist eben, wenn wir in der Lage sind, uns gegen sie zu wehren. Also dass eben, wenn eine Drohne an einem Flughafen auftaucht, wir nicht panisch den Flugbetrieb einstellen müssen und dann da stehen, sondern eben diese Drohnen abfangen und den Flugbetrieb weiterlaufen lassen können und vor allen Dingen auch analysieren können, wo sie herkamen und von wem sie sind. Also das muss so das Ziel sein und das ist eben auch der Teil der Resilienz eben.
Aber ist das nicht auch ein Teil davon, warum offensichtlich diese Methode so wirkt? Man sieht diese Drohnen über den Flughäfen, man hat Behörden, die lange darüber diskutieren, was mit denen getan werden muss. Als Bürger würde man sich ja erwarten, ob es jetzt technisch möglich ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber die Erwartung wird ja wohl sein, das ist eine kritische Infrastruktur. Meine Behörden sollten da eigentlich nicht lange fackeln und die Dinge vom Himmel holen.
Ja, ich bin der Meinung, dass wir da nicht lange fackeln sollten und die Dinge vom Himmel holen sollen. Also das ist gerade, also ich finde, über ziviler kritische Infrastruktur in Deutschland gibt es da eigentlich gar keine Debatte und das ist auch komplett irrelevant davon, wer die fliegt. Also das ist total wurscht, ob das jetzt irgendwie Russland ist oder eine kriminelle Vereinigung oder eben das Nachbarskind. Insofern bin ich der Meinung, dass wir da so oder so in der Lage sein müssen, diese Drohnen runterzuholen. Im Übrigen nicht nur, weil das auch eine Spionagegefahr oder eben ein Gefühl der Unsicherheit kreiert, sondern weil gerade an Flughäfen Drohnen natürlich auch ganz aktiv gefährlich sind. Also man muss das mal so ganz klar sagen. Jeder, der eine Drohne an einem Flughafen fliegt, nimmt eine Gefahr für Leib und Leben der Flugpassagiere in Kauf. Das ist potenziell sehr gefährlich, wenn eine Drohne eben in das Triebwerk von einem Flugzeug kommt. Und vor dem Hintergrund müssen wir auf jeden Fall in die Situation kommen, dass wir die abfangen können. Und ganz ehrlich, das hätten wir eigentlich schon können müssen. Aber ist ja schön, wenn wir das jetzt dann machen.
Bleiben wir noch mit einer Frage bei diese Situation an den Flughäfen. Ich habe, wenn ich Ihre Social Media Posts und Ihre anderen Beiträge gesehen und gehört und gelesen habe, gelernt, dass es natürlich durchaus schwierig ist, wenn man diese Dinger tatsächlich einfach mehr oder weniger abschießen würde. Denn diese Teile müssen irgendwie vom Himmel runterkommen und auch das Geschoss, das ich verwende, wird irgendwo wieder am Boden landen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um kritische Infrastruktur tatsächlich vor Drohnen so zu schützen, dass es vielleicht am Ende des Tages nicht brennende Trümmerteile regnet?
Ja, genau. Ja, Sie sprechen das Problem an. Also diese sogenannten kinetischen Lösungen, das Abschießen ist natürlich nicht ideal in einem zivilen Kontext. Das kann eine letzte Lösung sein, wenn man ja, den Kontext vernünftig absteckt, also zum Beispiel über einem freien Feld oder so. Und vor allen Dingen kann das die letzte Möglichkeit sein, wenn wirklich Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn man jetzt eher so Szenario bewaffnete Drohne sich denkt. Aber bis es dazu kommt, zu diesem Extremfall, gibt es eben eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, ganz weit oben auf der Liste stehen die sogenannten elektronischen Möglichkeiten, elektronische Abwehrsysteme. Da geht es um sogenanntes Spoofing und Jamming. Da werden Signale überschrieben oder gestört, also die Signale zwischen Drohne und Operateur. Dann muss die Drohne landen oder bleibt in der Luft schweben oder kann anderweitig gelandet werden. Es gibt Unternehmen, die anbieten, sich quasi in Drohnen reinzuhacken und die dann zur Landung zu bringen. Es gibt so, nennen wir es mal Low-Tech-Möglichkeiten wie Netzwerfer und auch Netze. Also über den Flughafen kann man jetzt kein Netz spannen, aber über anderen Infrastrukturen, Gefängnissen und so weiter wird das teilweise auch schon gemacht. Das sind alles so Möglichkeiten. Es wurde auch schon experimentiert, mit Greifvögeln Drohnen abzufangen. Da reden wir jetzt natürlich wirklich über die kleinen Drohnen, diese Quadcopter. Da gibt es schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Die Herausforderung ist, es gibt nicht irgendwie das eine System, was perfekt in jeder Situation und für jede Drohne und für jeden Kontext funktioniert. Also es ist eben nicht so, als hätten wir da schon das perfekte System, was man einfach kaufen muss und sich ins Regal stellen oder beziehungsweise an die kritische Infrastruktur stellen. Wir werden eher sowas brauchen wie eine Art gestaffelte Verteidigung, also mehrere verschiedene Systeme potenziell. Das macht das natürlich ein bisschen schwieriger, aber letztendlich muss man quasi an jeder kritischen Infrastruktur schauen, wie ist die Lage, also wie ist quasi die Topografie, welche Gefahren erwarte ich hier, welche Systeme können hier helfen. Und da kann man schon einiges machen, auch wenn der Schutz dann höchstwahrscheinlich nicht perfekt sein wird und für jede mögliche Drohnenart da vorbereitet sein wird.
Sie haben vorher schon zu Beginn die Resilienz angesprochen und das ist der große Punkt, über den ich heute gerne ausführlich sprechen würde, denn all das, auch die Drohnen, seien es eben die Drohnen, die Cyberangriffe, die es immer wieder gibt, Wahlbeeinflussung, mutmaßliche oder andere politische Beeinflussung oder auch immer wieder das Drohen mit einer atomaren Vernichtung von Seiten des Kremls, all das scheint ja eine Form von, sagen wir es mal, Grenzen austesten zu sein. Sie haben vorher schon das Wort Psychoterror verwendet und hybride Kriegsführung. Was ist es denn Ihrer Einschätzung nach tatsächlich?
Also ich denke, wir können und müssen jetzt schon feststellen, dass Russland seit einiger Zeit, eigentlich auch schon seit mehreren Jahren und vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber vermehrt seitdem, also seit 2022, einen hybriden Krieg gegen Europa führt. Und das hat viele Elemente. Cyberattacken sind groß hier. Da sind auch einige ganz eindeutig nachgewiesen nach Russland. Dasselbe gilt für Desinformationskampagnen. Auch hier eindeutige, nachweisliche Verbindungen nach Russland. Sabotage kritischer Infrastruktur. Wir denken an diese durchgeschnittenen Kabel in Nord- und Ostsee. Dann eben die Drohnenüberflüge. Auch solche Dinge. Wir hatten einen vereitelten oder geplanten Anschlag auf den Vorsitzenden der Rheinmetall, Armin Pappberger, der vereitelt wurde. Diese Dinge spielen da alle mit rein und das ist eben der Punkt, dass wir nicht mehr sagen können, wir sind komplett im Frieden, weil wir eben auf diese Art und Weise schon angegriffen werden und das ein Unsicherheitsgefühl kreiert, das hätten wir gesagt, ehrlich gesagt auch einfach ganz schön hohe Kosten kreiert. Und ja, letztendlich die Bevölkerung auch beeinflussen soll, was eben auch unsere Unterstützung für die Ukraine angeht. Das ist so die Situation, in der wir gerade sind. Ich meine, man kann es auf verschiedene Art und Weisen sehen. Es ist austesten, es ist ein Schadenwollen, es ist Teil des Angriffes auf eine Art und Weise, die für uns auch relativ schwierig ist zu beantworten. Das ist ja kein militärischer Angriff, wo man sagen kann, okay, NATO Artikel 5, hier, das ist jetzt militärischer Angriff und darauf antworten wir, sondern es bleibt unter dieser Schwelle. Also auf der einen Seite kann man sagen, das ist eine ziemlich clevere Art und Weise, irgendwie dann auch die NATO-Staaten oder die europäischen Staaten so vorzuführen und quasi mit Nadelstichen zu malträtieren und wir können dazu nichts sagen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, man könnte es auch lesen als Zeichen, dass unsere Abschreckung eben funktioniert im Sinne von, Russland traut sich nicht, uns wirklich anzugreifen und deswegen nutzt es diese Mittel. Das ist so die positivere Interpretationsform. So oder so, aber ja, ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass wir da in diesen Angriffen ausgesetzt sind. Es gibt diesen hybriden Krieg. Damit müssen wir umgehen und das müssen wir uns klar machen, dass einfach die Situation ist und deswegen, tja, leider nicht mehr so richtig Frieden.
Welches langfristige Ziel, Sie haben jetzt schon die Unterstützung für die Ukraine angesprochen, ist das das einzige oder welches langfristige Ziel verfolgt Russland mit dieser Doppelstrategie sonst noch?
Ja, also es gibt halt den Versuch, die Unterstützung der Ukraine zu beeinflussen, auch generell die Unterstützung der liberalen und aktuell natürlich Russland sehr kritisch gegenüberstehenden europäischen Regierungen. Denn wenn man eine Situation kreiert, wo die Menschen den Eindruck haben, mein Staat, meine Regierung kann mich nicht schützen, macht de facto ihren Job nicht richtig, dann ist das natürlich auch einfach demokratiezersetzend und auch das ist alles gut für Russland. Ich denke, das ist so ein Aspekt. Die Sorge ist natürlich, dass das alles auch zum gewissen Grade eine Vorbereitung ist für dann einen tatsächlicheren Angriff, also eine tatsächliche Kriegsführung auch, dass jetzt zum Beispiel auch eben diese Überflüge über kritische Infrastruktur, dass da eben auch Informationen gesammelt werden für einen späteren Angriff, also dass es eben Spionage dafür ist und für Angriffspläne, also das kann eben auch Teil davon sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob bei diesem letzten Punkt Russland zwangsläufig oder der Kreml zwangsläufig schon genau weiß, was sie da machen wollen und wie sich das hin entwickelt, aber wenn es eben zu einer tatsächlichen militärischen Auseinandersetzung kommen sollte, dann wäre auch dieser Instrumentenkasten immer noch relevant und würde da auch quasi weiter mit reinspielen und könnte dann eben auch ja eine militärische Aktion unterstützen. Wir denken an parallele Cyberangriffe, wir denken an parallele Desinformationskampagnen etc.
Würden Sie sagen, hat der Kreml mit seiner derzeitigen Strategie, um eben die Bevölkerung in Europa oder auch die Politik unter Druck zu setzen, tatsächlich Erfolg?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, was jetzt den Druck auf die Bevölkerung angeht und quasi so den direkten Link, das passiert und dann zieht irgendwie die Bevölkerung und schlussendlich dann auch die Politik ihre Unterstützung für die Ukraine zurück. Ich glaube, das nicht. Das ist aber auch ein indirekterer Prozess vielleicht. Ich denke, es gibt einen Erfolg, dass wir ja einfach dieses Gefühl der Unsicherheit stärker haben. Und ich glaube, was auch ziemlich erfolgreich ist, ist dieser Punkt, dass ob der Tatsache, dass sich halt doch eben einige von diesen Aktionen nicht eindeutig und ohne Probleme auf Russland zurückführen lassen, das kreiert dann auch so eine Diskussion, wo man dann auch leicht den Eindruck erwecken kann, das arme Russland wird quasi ohne Grund hier vom bösen Westen verdächtigt. Ne? Also das ist natürlich immer so das Ding, auch wenn ich jetzt darüber spreche, die Drohnenangriffe, und ich sage, naja, aus folgenden Gründen ist es wahrscheinlich Russland, dann ist es natürlich richtig, dass sich jemand anderes hinstellt und sagt, naja, können Sie ja nicht beweisen. Stimmt, es ist halt Ausschlussverfahren. Wie gesagt, es gibt Fälle, da ist es ganz eindeutig Russland, Cyberangriff und anderes, also ich will das auch nicht kleinreden, aber es gibt eben dann doch viele Fälle, da sind wir uns nicht so hundertprozentig sicher. Und dass wir dann diese Diskussion haben, das rückt dann auch Russland so ein bisschen in ein anderes Licht in der öffentlichen Debatte, weil man dann eben auch schnell so ein Narrativ spinnen kann nach dem Motto, naja, es ist ja eigentlich der böse Westen, der hier die ganze Zeit Russland was anhängen will, was sie gar nicht gemacht haben. Und ich glaube, das ist ziemlich erfolgreich und trägt auch so ein bisschen zu diesem ganzen ja, Desinformations-Tovabo bei, in dem wir eben dieser Tage auch leben.
Das finde ich sehr interessant. Das Ganze ist also irgendwie ein bisschen diffus und nicht greifbar. Das Gegenteil, wenn quasi so eine Drohne kommen würde und der Kreml sagt, haha, wir haben diesen Stunt jetzt quasi durchgeführt, seht, wie schlecht eure Verteidigung ist, dann wäre es relativ klar, so bleiben wir eigentlich immer in so einer Art Diskussions-Spekulations-Metier.
Genau, und wir sind die ganze Zeit beschäftigt irgendwie damit. Also ich meine, klar, der könnte der Kreml natürlich machen und das hätte auch eine interessante Signalwirkung, weil es dann ganz eindeutig wäre im Sinne von, guck mal, was wir können und ihr könnt uns nichts. Aber auf der anderen Seite würde das eben auch all denjenigen den Wind aus den Segeln nehmen, die quasi dann Russland verteidigen. Insofern ist die aktuelle Situation eigentlich im Zweifel fast besser und das macht es letztendlich so schwierig.
Ich würde vielleicht ein positives Gegenbeispiel versuchen. Sie können sich sicher erinnern, zu Kriegsbeginn in der Ukraine war die atomare Angst vor Russland extrem groß. Da hat ein russischer Politiker mit der atomaren Vernichtung irgendeiner europäischen Stadt gedroht und am nächsten Tag ist es in allen Zeitungen gestanden. Das ist jetzt gefühlt zumindest, korrigieren Sie mich da gerne, etwas weniger geworden, obwohl ja weiterhin gedroht wird. Haben wir diese Angst vielleicht tatsächlich überwunden?
Ja, ich glaube zu einem gewissen Grad. Ich habe den Eindruck, dass Russland das ein bisschen überstrapaziert hat. Denn das ist ja schwierig, wenn man die ganze Zeit mit was droht und es dann nicht macht. verliert die Drohung eben an Wirkung. Und das ist natürlich bei der atomaren Bedrohung ein Riesenproblem, denn es sollte ziemlich klar sein, auch Russland hat sehr wenig Interesse daran, irgendwie Atomwaffen einzusetzen. Und deswegen am Anfang ist natürlich diese Bedrohung wahnsinnig groß und alle haben Angst. Aber wenn das eben so die ganze Zeit so mitrauscht und gerade jemand wie Medvedev von anderen, die machen das ja gefühlt alle paar Wochen, ja, wir haben uns da zum Teil fast dran gewöhnt. Und ich will in keinster Weise irgendwie die Gefahr auch eben hier kleinreden und das muss ernst genommen werden. Aber es ist ein Drohnen mit einer so absolut riesigen Keule, die dann eben auch Russland eigentlich nicht einsetzen will, dass sie das vielleicht tatsächlich so ein bisschen überstrapaziert haben und das nicht mehr so wirkt. Und wir müssen in eine Situation kommen, in der eben Bedrohungen und Drohungen ernst genommen werden und auch vernünftig eben analysiert und eingeschätzt werden, aber in der wir gleichzeitig auch manche Drohungen ja so ein bisschen mehr abtun können, weil wir eben ja zum Beispiel vernünftig verteidigt sind, weil wir da resilienter geworden sind als Gesellschaft, all sowas. Und da hoffe ich, dass wir dann eben auch hinkommen mit Bedrohungen anderer Art, aber das hat tatsächlich dann eben auch mit Verteidigung zu tun, dass wir in der Lage sind quasi, dass wir in eine Situation gebracht werden, dass wir die wieder ignorieren können.
Eine zweite Theorie, und korrigieren Sie mich da auch wieder gerne, ein Teil der Angst in Europa scheint ja auch irgendwie zu sein, dass wir relativ wenig nachvollziehen können, was Putin, der Kreml etc. eigentlich will. Es wirkt alles irgendwie unberechenbar, das wirkt irgendwie wie die Madman-Strategie von Nixon, aber irgendwie vielleicht nochmal mal 100. Wie rational ist denn das Ganze tatsächlich eigentlich? Kann man das überhaupt so sagen?
Ich glaube schon, dass es gewisse Sachen gibt, von denen wir wissen, dass der Kreml sie will. Also die Ukraine als souveräner, selbstständiger Staat mit einer eigenen Nationalidentität gehört zum Beispiel nicht dazu. Das ist etwas, was der Kreml eindeutig nicht will. Was der Kreml auch nicht will, ist ein starkes, geeintes Europa und eine starke und geeinte NATO. Deswegen, was Russland seit vielen Jahren recht erfolgreich macht, ist, wir sprechen da in der Politikwissenschaft von der sogenannten Spoiler Power, also so ein bisschen die Macht, die zersetzt, die zerstören will, die, ja genau, das zersetzen will. Und da quasi eben die NATO und die EU zu schwächen und dann auch eben im Vergleich zu Russland zu schwächen, ich glaube, das ist schon recht eindeutig, dass das das Ziel des Kremls ist. Eine Einflusssphäre in seiner Nachbarschaft, also Ukraine ist klar, aber ich glaube auch gerne von der Sicht des Kremls aus eben im Baltikum und anderswo. Regierungen, die ihnen eben positiv gesonnen sind, die Sanktionen, wenn man natürlich loswerden, all sowas ist auch klar. Also eben eine Welt, in der Russland eine starke Macht ist auf dem europäischen Kontinent, in der Westeuropa und der Westen keine starke Macht ist, in der auch die Verbindung zwischen Europa und den USA gekappt ist. Also ich glaube, das ist schon einigermaßen kohärentes Wunschbild, was hier aus Moskau kommt. Und das ist natürlich einfach nicht in unserem Interesse. Ich würde vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, es ist schon auch einfach viel Taktieren dabei. Also ich glaube, es gibt eben so diese großen Linien, aber ich habe auch den Eindruck, dass Putin auch immer einfach gerne mal Sachen versucht oder eben Dinge nutzt und dann auch so ein bisschen guckt, was wie wirkt. Also das ist auch so ein bisschen ein Back and Forth, ein Hin und Her, wo dann eben auch taktiert wird und geschaut wird, ob jetzt gerade ein opportuner Moment ist. Auch wie sieht es denn aus mit dem Weißen Haus? Wie ist Donald Trump aktuell aufgelegt? Was kann ich mir leisten? Ich denke, das spielt da auch alles mit rein.
Ich glaube, welche Reaktionen aus dem Weißen Haus zu verschiedenen Aktionen Moskaus tatsächlich kommen, ich glaube, das können wir ja alle derzeit irgendwie nicht prognostizieren. Wenn wir da in Europa bleiben, wo ich hier behaupten würde, dass die Politik zumindest noch etwas stringenter agiert, scheint auch irgendwie ein Punkt, den Sie vorher angesprochen haben, zu gelten, nämlich dass Moskau gerne hätte, dass es Länder in Europa gibt, die ihm positiv gesonnen werden. Und da gibt es ja immer wieder, wenn es zu Provokationen von Seiten Moskaus kommt, die Reaktion aus Europa, man gibt nach, man appeased quasi, man will nicht provozieren. Das scheint ja aber auch überhaupt nicht zu funktionieren.
Ja, das ist natürlich die Riesendebatte. Ist es besser, nachzugeben, um eben den Frieden zu wahren und zu sagen, naja, gut, so schlimm ist es ja nicht und müssen wir da jetzt wirklich drauf reagieren? Gerade eben bei, in Anführungsstrichen, eben Kleinigkeiten, oder muss man die roten Linien ziehen und eben sagen, I stand my ground und bis hierhin und nicht weiter, was aber eben in der Tat dann zu einer Konfrontation führen kann. Provokation ist der falsche Begriff. Wenn überhaupt, dann werden wir ja irgendwie provoziert. Das, ehrlich gesagt, das ist die große Frage. Und ich meine, haben Ihre Hörer sicher auch. Wir hören immer beide Punkten und es ist beides irgendwie nachvollziehbar. Ich sage immer nur, also wenn man rote Linien zieht und sagt, bis hierhin und nicht weiter, dann muss man das eben auch wirklich bis zum Ende denken und sagen, okay, und was heißt das denn? Und wenn wir folgende Reaktion machen, dann müssen wir auch die Gegenreaktion aus Russland mit einplanen. Aber klar, also ich meine, wir sehen schon so diese Taktik der Nadelstiche, eben auch Russland immer gucken, ob sie immer noch weitergehen können. Also für mich die besten Beispiele sind jetzt weniger diese Drohnenüberflüge über kritische Infrastruktur, sondern die Drohneninkursionen nach Polen. Also diese 19 Militärdrohnen, die ja nach Polen reingeflogen sind und da zum Teil auch abgeschossen wurden. Und die Inkursionen in den estnischen Luftraum durch Flugzeuge. Das ist so, dass wir gucken mal, was wir uns leisten können. Wie lange geht denn? Wie viele Drohnen geht denn? Ab wann quasi rührt sich die NATO tatsächlich? Und das ist eine Gratwanderung. Und also ich bin da kein Freund, da immer so zu tun, als sei das irgendwie jetzt so einfach und wir müssen die jetzt einfach mal, dann schießen wir die halt einfach mal ab. Naja, klar kann man sagen. Ich bin auch der Meinung, dass man da quasi die Piloten in die Position bringen soll, dass sie das können, wenn es nötig ist. Aber genau, wir müssen das dann eben auch wirklich durchdeklinieren, was das bedeutet. Und es ist halt unser Schwachpunkt, wenn man es so formulieren will, gegenüber Russland, ist schlicht und ergreifend, dass wir keine Konfrontation mit Russland wollen. Und das wissen die. Und darauf, auf dieser Klaviatur, wird gespielt. Und das wird halt immer weiter herausgefordert. Und darauf werden wir, ja, das ist so das, was uns in dem Sinne angreifbar macht. Aber ich will eben auch keine Konfrontation mit Russland.
Ich glaube, die will niemand natürlich. Aber das Gegenargument zu dieser These ist ja immer wieder, dass es diese Konfrontation ja bereits gibt.
Genau, das ist ja das, was ich sage. Wir werden bereits angegriffen. Aber die Frage ist eben, wie sehr wir zurückschlagen wollen, wenn man es nennt. Und wie schaffen wir es, dass wir quasi die rote Linie ziehen und sagen bis hierhin und nicht weiter. Und dann geht's auch nicht weiter. Und nicht, dass genau das dann dazu führt, dass wir einen konkreteren Konflikt, nämlich potenziell militärischer Art, bekommen, den eben niemand will. Das ist letztendlich die Gratwanderung.
Wenn ich Ihnen das so zuhöre, dann höre ich heraus, dass das auch für die Politik, die man ja gerne mal sehr schnell für verschiedenste Sachen kritisiert etc., ja durchaus auch eine wirklich wahnsinnig komplizierte Gratwanderung ist.
Ja, genau. Und ich verstehe das also gerade in den Medien. Man hat natürlich auch immer ganz gerne Experten, die sagen, jetzt müssen wir aber hier und irgendwie folgende einfache Lösung oder eben auch von wegen, das ist jetzt Irrsinn, das dürfen wir auf keinen Fall tun. Ich habe da sehr viel Empathie auch für die politischen Entscheidungsträger. Denn es ist eine Sache, von der Seitenlinie zu sagen, naja, jetzt müssen wir es denen aber wirklich mal zeigen und dann das nächste Mal schießen wir die Flugzeuge ab. Okay, ich kann das argumentieren. Aber wenn ich der politische Entscheidungsträger bin und mir überlegen muss, was könnte das alles für Konsequenzen haben, habe ich da persönlich auch sehr viel Empathie mit ja, denjenigen, die da vorsichtiger sind und ja, diese schwierige Gratwanderung versuchen. Insofern, ich verstehe auch, dass das teilweise dann für die Zuhörer so ein bisschen frustrierend ist, weil es immer schöner ist, wenn man irgendwie klare, einfache Antworten hat. Aber ich finde die in diesem Fall auch tatsächlich nicht so einfach zu geben.
Gut, glücklicherweise heißt dieser Podcast Thema des Tages und nicht die einfachste Antwort des Tages. Wir können hier...
Die Lösung des Tages, hätten wir sie nicht alle gerne.
Die Lösung des Tages wäre wahrscheinlich, ja, die hätte ich auch gerne, nur ich glaube, das können wir unseren Zuhörern einfach realistisch gesehen nicht bieten. Da muss man vielleicht irgendwelche Religionspodcasts hören, die haben tatsächlich immer die tatsächliche Antwort in ihrer Sicht zumindest. Vielleicht aber trotzdem noch einmal dieser Punkt, wir haben hier in Europa ja im Gegensatz auch zu Russland sehr viele verschiedene Player, sehr viele verschiedene Länder mit den unterschiedlichsten Interessen. Es macht schon absolut Sinn, dass die baltischen Staaten auf diese Situation gänzlich anders blicken als beispielsweise Irland, Portugal oder Spanien, die einfach auch geografisch gesehen viel weiter weg sind. Wie kann man denn diese Uneinigkeit Ihrer Einschätzung nach tatsächlich überwinden, um auch gemeinsam als ein geeintes Europa, das ja viel mehr Potenzial hätte, als wir uns vielleicht zutrauen, diese durchaus vielleicht lähmende Angst zu überwinden?
Naja, ich muss sagen, gerade was Russland und die Ukraine angeht, bin ich eigentlich weiterhin positiv überrascht, was eigentlich die Einigkeit Europas angeht. Natürlich wird die ganze Dynamik irgendwie anders rezipiert in Portugal als in Estland, aber wir haben jetzt, das war das 19. Aktionspaket aus der EU gegenüber Russland, die sind alle immer durchgekommen. Die politische Positionierung ist ja auch klar. Also insofern, ich bin da eigentlich, ich sehe da eigentlich gar nicht jetzt so große Uneinigkeit. Im Übrigen auch was jetzt die Wiederausrüstung des europäischen Kontinents angeht. Klar, auch hier, Spanien hat weniger Interesse daran, da mehr für seine Verteidigung auszugeben als jetzt irgendwie Polen oder Deutschland. Aber ganz grundsätzlich merkt man doch schon, dass sich eigentlich durch die Bank weg in Europa da ein Verständnis verbreitet hat, dass wir stärker werden müssen, dass wir uns besser verteidigen müssen, dass es auch eben auf gemeinsamer europäischer Ebene getan werden muss, weil wir sonst alle zu klein und zu schwach sind. Insofern, also das sehe ich eigentlich relativ positiv, auch wenn das die ganze Zeit natürlich Work in Progress ist. Also es muss die ganze Zeit weiter überzeugt werden. Wir haben ja auch permanent, das sind ja viele Länder, irgendwelche Regierungswechsel und Wahlen in diesen Ländern und da verschieben sich jetzt auch verschiedene Dinge. Insofern, das bleibt eine Diskussion. Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich ist auf dem europäischen Kontinent jetzt eben schon auch sehr klar geworden, naja, dass wir eben auch, ja, wie gesagt, unter Angriff stehen, dass Russland da auch relativ wenig Unterschiede macht zwischen irgendwie den Ländern und dass auch wenn manche Länder geografisch weiter weg sind, dass uns alles alle angeht. Also wir sind ja auch eine so vernetzte, also wirtschaftlich vernetzt und nicht vernetzte Gesellschaft und Kontinent, dass man auch sehr wenig sagen kann, das ist jetzt irgendwie nur das Problem von, ja, von mir aus Polen und den baltischen Ländern. Das tangiert einen dann auch irgendwie in Portugal.
Vielleicht trotzdem noch einmal die Nachfrage hier. Ich finde das ja immer interessant, wenn man so Reaktionen aus der Bevölkerung, aber auch von Politikern hört. Man hat immer so das Gefühl, als würde man die Stärke Europas irgendwie dann doch unter den Teppich kehren. Wir sind einer der wichtigsten Wirtschaftsplayer auf der ganzen Welt. Der Wirtschaftsraum Europa, militärisch vielleicht noch etwas hinterher, aber das Potenzial ist da. Wie können wir wirklich gemeinsam diesen Mut wieder tanken?
Ja, das ist die Frage, die sich Europa schon lange stellt, ne? Ja, wir haben eine Stärke, wir haben eine wirtschaftliche Stärke. Das ist ja auch das, was wir am ehesten eben nutzen mit Sanktionen und anderen. Da ist natürlich das Riesenproblem, dass unsere wirtschaftliche Stärke eher nicht stärker wird, relativ gesprochen. Also wir haben eine Entwicklung jetzt auch im Vergleich zu den USA, die nicht so positiv ist. Und wir haben ja auch mit den Herausforderungen, zum Beispiel jetzt deutscher Automarkt und ähnliches, langfristige oder mittelfristige Probleme, die auf uns zukommen, die dann auch eben unsere wirtschaftliche Stärke leider tangieren. Also das ist ein Riesenproblem. Und eine militärische Stärke Europas gibt es halt nicht. Es gibt die einzelnen Länder, aber es ist halt immer diese Rechnung zu sagen, naja, irgendwie alle Europäer zusammen haben so und so viel Millionen Soldaten und so viel tausend Panzer und so weiter. So funktioniert das halt nicht. Denn nicht nur, dass die halt nicht zusammenarbeiten und zusammenwirken und da wahnsinnig viel irgendwie dupliziert wird, sondern es steht ja eben auch nicht irgendwie eine politische Entscheidungsgewalt dahinter, sondern eben 27 oder wie viel auch immer, wenn man manche Europäer nimmt. Dadurch können wir halt die real existierenden militärischen Stärken da de facto für Europa so nicht einsetzen. Wie macht man das? Wie macht man das besser? Naja, das, da wird ja sehr viel eben dran getan, zu versuchen, mehr bewusst auf europäischer Ebene zusammen zu machen und zu sagen, wir brauchen bei manchen Dingen zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen anstatt irgendwie Einstimmigkeit, dass man sich weniger blockiert im Verteidigungsbereich, dass es in Europa mehr in Richtung Verteidigungsunion geht, all sowas. Die Grundproblematik, dass wir halt einfach, wenn wir jetzt die EU nehmen, 27 verschiedene Länder sind, die hängt uns immer nach. Und da gibt es auch keinen irgendwie magischen Zauberstab, um diese Tatsache quasi zu ändern.
Der magische Zauberstab, der nicht existiert und leider auch nicht die einfache Antwort des Tages liefert, aber sehr viele spannende Erklärungen. Ulrike Franke war das. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Sehr gerne. Und ja, tut mir leid, es ist immer schwierig mit den einfachen Lösungen. Die gibt es leider in der Sicherheitspolitik selten. Und was ich auch immer sage, das Problem in Sicherheitsverteidigungspolitik ist auch oft, dass man oft unter vielen schlechten Möglichkeiten die beste raussucht, die aber halt immer noch nicht so toll ist. Und das macht eben Verteidigungspolitik, glaube ich, auch relativ unattraktiv für Politiker. Deswegen auch hier wieder ein bisschen Empathie für die Politik. Es hat mich sehr gefreut. Danke.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken. Die Adresse ist podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.